Süße Botschaft im Advent. Ich habe neulich in einem Zeitungsartikel gelesen, dass nirgendwann sonst im Jahr in Deutschland so viele Süßigkeiten gegessen, und verkauft werden wie in der Advents- und Weihnachtszeit. Die sogenannte Süßigkeitenindustrie, wer auch immer das ist, keine Ahnung, erwirtschaftet über 20% ihres Jahresumsatzes alleine im Dezember. So viel zum Thema Süßigkeiten. Mit großem Abstand zu allen anderen Monaten wird eben im Dezember alles Mögliche an Süßigkeiten genascht und verzehrt. Angefangen natürlich, deshalb habe ich auch die Weihnachtskekse genannt, weil ich so ein Keksfan bin. Kekse, natürlich im Dezember. Dann aber auch Schokolade in jeder Form. Heute Morgen noch gegoogelt, 15,8 Millionen Schokoladen-Nikoläuse werden im Dezember in Deutschland verkauft. 15,8 Millionen. Kuchen, Lebkuchen, alles was dazugehört an Süßigkeiten im Dezember. Und wir naschen natürlich nicht alle alleine. Im Gegenteil, gemeinsam naschen macht Spaß. Die Adventstage sind eben auch die Tage, in denen am meisten Süßigkeiten verschenkt werden. Denkt nur an die berühmten 24 Türchen. Die Adventskalender hinter jedem Einzelnen ist ja auch meistens, was wohl, Schokolade. Ja, und weil wir alle im Dezember so viel Süßes essen, haben dann im Januar die Fitnessstudios wieder Hochkonjunktur. Auch das kann man statistisch nachgewiesen. Die höchsten Anmeldungen bei den Fitnesscentern nimmt es immer im Januar. Weil dann das, was wir im Dezember zu viel gegessen haben, da wieder abtrainiert werden soll. Hat alles seinen Sinn. Ja. Soweit mal zur Einleitung. Ich weiß nicht, wie euch das geht mit dem Thema Süßigkeiten, wie viel ihr schon gegessen habt. Wenn ich Süßigkeiten geschenkt bekomme, dann beginnt bei mir immer ein Sortieren. So in Gedanken, je nachdem, was das ist, spielt sich dann ab, aha, das schmeckt mir und das schmeckt mir nicht. Und natürlich das, was mir schmeckt, das esse ich zuerst und das, was mir weniger schmeckt, irgendwann später. Und das, was mir gar nicht schmeckt, das lasse ich dann meistens in der Tüte. Ich mag nicht alle Süßigkeiten gleichermaßen und ich vermute mal, euch geht das ähnlich. So, und mal zu zeigen, wie ich das meine, habe ich hier mal diese große Süßigkeitenpackung mitgebracht. Die machen wir jetzt mal auf und dann gucken wir mal gemeinsam, welche Süßigkeiten ich hier mag. Also diese Tüte hieß früher mal Mixpackung, heute nicht mehr, warum auch immer. Ich finde den Titel am besten, weil eben dadurch am besten deutlich wird, was das ist. Es ist eine Mixpackung, es ist also von allem etwas da drin, angefangen bei Lakritzen, über Gummibärchen bis hin zu Kaugummis. Also es ist für jeden etwas dabei, steht auch drauf und das ist ja auch der Sinn dessen, der Hersteller, damit jeder sich davon angezogen fühlt, jeder etwas kauft und das am meisten dann unterm Weihnachtsbaum liegt. Das hat aber auch für manche die Konsequenz wie für mich, dass wir anfangen zu sortieren. Was schmeckt mir gut und was nicht? Also ich mag natürlich am liebsten Lakritze, ja? Also die hier, die schwarzen hier. Ah. Könnte ich euch jetzt voressen, ist gemein. Aber die mag ich am liebsten. Dann gibt es noch Lakritze mit Füllung. Die sind auch nicht schlecht. Die haben so, ich glaube, das ist eine Kokosfüllung. Oh, ganz edel, ne? An zweiter Stelle kommen dann bei mir diese hier. Die reinen Gummibärchen. Also nicht die mit weißem Boden. Die sind doof. Die hier, die mögen meine Kinder so. Die mag ich nicht so sehr. Und dann wird wieder aussortiert und ganz am Ende, ihr Lieben, was ich überhaupt nicht mag, das sind diese hier, diese komischen, ah, das ist so Kaugummi-Verschnitt, ne? Die bleiben immer in den Zähnen hängen, also die, ist gar nichts für mich. Also gut, das ist nur mein Geschmack. Ich kann mir vorstellen, dass das bei dem einen oder anderen von euch genau andersrum ist. Das, was ich nicht mag, steht bei euch ganz oben. Und das, was ich zuerst esse, lasst ihr übrig, weil ihr es nicht mögt. Die Geschmäcker sind nun mal verschieden. Ich möchte heute Morgen mit euch über am ersten Advent, ich tue es mal weg, sonst werde ich hier immer versuchen, möchte mit euch über einen Psalm nachdenken. Über einen Psalm, der ganz ähnlich aufgebaut ist wie meine Mixtüte. Da sind ganz viele, ganz unterschiedliche Dinge, Erfahrungen drin, Hinweise drin, Weisheiten drin in diesem Psalm, die David, er hat ihn geschrieben, im Rückblick auf sein Leben aufzählt. Man kann sagen, dieser Psalm 31 ist das, das ist so eine Mixtüte von ganz verschiedenen Glaubenserfahrungen, die er gemacht hat und die er festhält, die er aufschreibt, die er weitergeben lässt, weil er weiß, das geht nicht nur mir so, sondern es gibt ganz viele Menschen, ganz viele Gläubige, die das auch so erleben. Das kommt bei jedem irgendwann irgendwie mal vor und deshalb möchte ich das erwähnen, damit ihr euch nicht wundert. Und wenn ich diesen Psalm lese, das geht mir bei vielen Psalmen so, dann passiert bei mir auch wieder so ein Aussortieren wie bei meiner Süßigkeitentüte. Die Verse, die ich gerne lese, die mir gut tun, die mir auf der Zunge, auf der Seelenzunge zergehen, die lese ich natürlich zweimal und dreimal und erzähle sie noch meiner Frau. Und die anderen Verse, die ich nicht mag, die ich nicht verstehe, die mich ärgern, die überlese ich, weil die mir nicht passen, die schmecken mir nicht. Und heute Morgen möchte ich mit euch in diesem Psalm genau das nicht tun, sondern ich möchte mit euch auch die Dinge mal schmecken, mal drüber nachdenken, die uns nicht gefallen. Ich habe diesen Psalm eingeteilt in drei, oder ich habe gefunden in diesem Psalm drei leckere Dinge und drei bittere. Und diese sechs Häppchen, so habe ich sie mal genannt, möchte ich mit euch bedenken. Und ich kann mir vorstellen, dass bei dem einen oder anderen genau das Gleiche passiert wie mir, dass ihr denkt, oh ja, das kenne ich. Und das mag ich und das mag ich nicht. Wir beginnen mal mit einer ganz bitteren Erfahrung, weil die bei David in dem Psalm ganz zentral im Mittelpunkt steht und weil er sie immer wieder nennt, die Erfahrung der scheinbaren Gottesferne. Verse 3, Vers folgende. Neige dein Ohr zu mir, rette mich schnell. Sei mir ein starker Fels, eine feste Burg. Befreie mich aus dem Netz, das sie mir heimlich gestellt haben, denn du bist doch mein Schutz. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Dieser letzte Satz. Es gibt zwei Menschen in der Bibel, zwei prominente Menschen, die haben diesen Satz kurz vor ihrem Tod gebetet. Das ist einmal Stephanus bei seiner Steinigung, Apostelgeschichte 7, und das ist Jesus Christus am Kreuz. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Das waren jeweils ihre letzten Sätze. Und das bringt zum Ausdruck, wie David sich in diesem Psalm in dieser Zeit fühlt. Er zählt noch ganz viele andere Beispiele auf, die zum Ausdruck bringen, dass er körperlich und seelisch am Ende ist. Dass er auch so weit ist wie Stephanus und Jesus zu sagen, mein letztes Stündlein hat geschlagen, Herr, jetzt will ich dahin, wo ich herkomme, in deine Hände befehle ich meinen Geist. In Vers 23 bringt er es auf den Punkt, was sie da am meisten ärgert. Nämlich die Tatsache, dass Gott das scheinbar egal ist. Vers 23, ich bin verstoßen vor Gottes Augen. So fühlt er sich. Gott hat sich abgewendet. Mir geht's mies und Gott juckt das nicht. Und dieses Gefühl der Gottesferne zieht sich durch diesen Psalm, durch ganz viele andere Psalme hindurch. Im Psalm 44 findet ihr nochmal einen Höhepunkt. Ist mir letzte Woche in der stillen Zeit aufgefallen. Da schreien die Menschen, die Söhne Korachs, das war eine musikalische Familie, die haben dieses Lied geschrieben und die haben als Refrain und schreien zu Gott, wach auf, Gott, wach auf, der du schläfst und greif ein. Sie fühlen sich so, als sei Gott eingeschlafen. Genau dieses Gefühl der Gottesferne, der schlafende, der abwesende Gott. Der Gott, den ich anschreie, zu dem ich immer wieder bete und der nichts tut. Ein Gefühl, das, glaube ich, jeder von uns kennt. Momente, in denen wir den Eindruck haben, ich bete schon so lange für dies und jenes. Ich lieg Gott schon so lange in den Ohren mit diesem und jenem Menschen aus meiner Familie, mit dieser und jener Erfahrung, mit dieser Krankheit, und er schläft scheinbar. Es gehört offensichtlich zum Glauben dazu, diese bittere Süßigkeit, wie auch die anderen. Was mir gut tut, ist die Tatsache, dass die Psalmen, dass David, das war ja kein Nobody, dass David hier so ehrlich ist. Er kleistert das nicht mit dem frommen Deckmäntelchen zu, so nach dem Motto, du musst nur glauben, dann wird alles wieder gut. Oder Gott prüft dich, damit du reifer wirst und was uns sonst noch alles einfällt. Nein, hier sagt David, wohlgemerkt, derjenige, den Gott an anderer Stelle mal als einen Mann nach seinem Herzen beschreibt. Dieser David sagt hier, Gott, lebst du eigentlich noch? Hat mein letztes Stündlein geschlagen? Die Adventszeit, wir haben es da gerade gehört, ist nicht umsonst die Zeit der Ankunft. Ist nicht umsonst das Signal Gottes, dass wir ihm so sehr am Herzen liegen, dass er sich aufmacht und seinen Himmel verlässt und auf die Erde kommt. Genau das Gegenteil. Advent feiern heißt das zu feiern, dass Gott uns, dass wir Gott nicht egal sind. Vielleicht sollten wir diese Adventstage, die heute beginnen, diese, ja, es sind ja nur 4 Wochen, vielmehr dazu nutzen, uns dessen bewusst zu sein. Auch wenn wir diese bittere Pille kennen, diese Gottesferne, dieses Alleinsein, dieses gegen die Decke beten. Die Botschaft von Advent ist genau das Gegenteil. Jesus macht sich auf, um Mensch zu werden. Jesus macht sich auf, um dir zu zeigen, du bist mir nicht egal. Du bist mir so wichtig, dass mein Sohn die Herrlichkeit verlässt. Hinabsteigt in das Elend. Wir gucken in unsere Tüte und jetzt holen wir mal was ganz Leckeres heraus. Ja, so eine Lakritz. Vers 8. Ich will frohlocken, ja, das schmeckt, und will mich freuen an deiner Gnade, denn du, Gott, hast mein Elend angesehen. Du hast auf die Nöte meiner Seele geachtet. Und jetzt kommt der schönste Satz im ganzen Psalm. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Das geht runter. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einer Skulptur. Ich hoffe, man kann das sehen. Könnt ihr das erkennen? Wer kennt die? Hat die schon mal jemand gesehen? Ah, dann habe ich mal wieder was Neues für euch. Das ist schön. Diese Skulptur steht unter der Überschrift von der Enge in die Weite. Ja, ihr seht das ja, da ist so ein Mann, der kommt zwischen zwei Betonpfeilern da hervor. Man fragt sich, wie hat er da reingepasst und begeht in die Weite. Diese Skulptur von der Enge in die Weite steht an der ehemaligen innerdeutschen Grenze Herleshausen und symbolisiert das, was viele Menschen empfunden haben, als 89 die Mauer fiel und damit verbunden eben auch die Grenze zwischen Ost und West. Da tritt jemand heraus aus der Enge in die Weite, Mauern fallen, Grenzen fallen, da tut sich was auf. Und das macht den Betrachter natürlich nachdenklich, deshalb habe ich es ja auch mitgebracht, die neue Perspektive. Und genau so hat sich David gefühlt. Ich habe schon gedacht, das müsste man eigentlich in die Bibel zu Psalm 31 mit einbauen. Denn dieser Satz stellt ja genau das dar, wo er sagt, Gott, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Er kam aus der Enge, er kam aus der Bedrängnis. In den anderen Versen wird das deutlich. Er kam aus Einsamkeit, aus Anfechtung, aus einem sehr eingeschränkten Blick, so wie dieser Mann eben auch, und begegnet dann Gott, der, wie er sagt, seine Füße auf weiten Raum stellt, ihn aus der Enge befreit, ihm einen ganz neuen Horizont gibt, ein neues Blickfeld, haben wir ja eben schon mal bei der Einleitung gehört. Und diese Erfahrung mit Gott ist so wunderbar, so einmalig, die gehört zum Schönsten aus dem ganzen Psalm. Das ist so ein, für meine Begriffe, ein Lakritz mit Geschmack. Da ist nicht der einengende Gott, nicht der Gott, der Druck macht, nicht der Gott, der Richter, nicht der, der dich anklagt, der deine Sünden zählt und der sagt, so und nur so geht's. Sondern da ist Gott, der dir eine Weite schenkt, der deine Seele sieht, die Nöte steht ja wörtlich da, der die Not deiner Seele sieht und dir Weite schenkt, die den Blick öffnet, die den Horizont öffnet. Du darfst so kommen, wie du bist, du darfst so sein, wie du bist. Gott sieht deine Seele. Und das tut so gut und das lasse ich jetzt auch einfach mal so stehen und ich wünsche uns von Herzen in der heute beginnenden Adventszeit genau diese Erfahrung, dass Gott deine Füße auf weiten Raum stellt, dass er deine Enge, wo auch immer sie ist, öffnet und dir Weite schenkt, Horizont schenkt, ein neues Blickfeld schenkt, neue Hoffnung, neues Licht. Ich kann mir vorstellen, dass es da zwischen diesen beiden Betonklötzen ziemlich dunkel war. Dass Advent für dich eine Zeit einer ganz neuen Perspektive wird, der Weite. Ja, ich greife wieder in meine Tüte und jetzt komme ich wieder zu einem Häppchen, das ziemlich bitter schmeckt. Ihr werdet euch wundern, das steckt alles in dem einen Psalm, ne? Das ist ja eine Mixtüte, Psalm 31, der Mix. Jetzt kommt wieder was, das ganz bitter schmeckt und das David auch ganz bitter geschmeckt hat, aber er hat es so empfunden, nämlich die Erfahrungen mit anderen Menschen. Jetzt ist der Blick auf der Horizontalen. Jetzt verlässt er einmal Gott und sagt, was er so erlebt hat. Vers 12 folgende. Vor meinen Feinden bin ich zu Hohn geworden, vor meinen Nachbarn zu Spott. Meine Freunde fliehen vor mir, ich bin in Vergessenheit geraten, aus dem Sinn gekommen wie ein Toter. Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Deshalb habe ich auch da unten mal diese kaputte, zerbrochene Tasse mit beigefügt. In diesem einen Vers sind alle die enthalten, die damals ein Mensch in seinen sozialen Kontakten hatte. Also Feinde, Nachbarn und Freunde. Das war mal so ein Überblick über alles das, was ihm begegnet. Und mit allen, mit Feinden, Nachbarn und Freunden macht er negative Erfahrungen, erzählt dann noch weiter, wie das aussieht. Sie spotten über ihn, sie lästern, sie verbreiten Gerüchte über ihn. Manche lassen ihn im Stich, auf die er vorher gebaut hatte, mit denen er gute Beziehungen hatte. Sie lassen ihn alleine, deshalb kommt er sich vor wie ein Toter. Und manche wollen ihn auch noch umbringen. Ermorden. Und das tut weh. Das tut so richtig weh, wenn man von Menschen enttäuscht wird, verletzt wird, warum auch immer. Und umso näher einem diese Menschen stehen, ihr kennt das, desto mehr Schaden hinterlassen. Deshalb bezeichnet sich David hier als ein zerbrochenes Gefäß. Ihr lieben Leute, das sind ganz viele Scherben in meiner Seele. Da ist ganz viel Zerbruch, den ich mit mir rumschleppe. Da ist ganz vieles, was ich eigentlich noch lange nicht verarbeitet habe, weil keiner mehr da ist, dem ich das mal hinschütten kann. Wo sind denn die Seelsorger, die sich meiner Seele annehmen? Meine Scherben einfach mal auffegen. Das macht es so schwer. Aber was er nicht macht, und das finde ich ganz wichtig, er schließt nicht von diesen menschlichen, schlimmen Erfahrungen auf Gott. Er sagt gerade nicht, wenn das Bodenpersonal so schrecklich mit mir umgeht, wie grausam muss dann das der Chef sein? Das sagt er nicht. Das ist ein naheliegender, aber wirklich falscher Fehler. Also Fehler sind immer falsch, aber der ist ganz falsch. Ein Fehler, den auch heute noch ganz viele Menschen machen, wenn sie sagen, die Gemeinde hat so einen komischen Pastor, wie komisch muss dann Gott sein? Die Christen sind so bescheuert, die sind mir so blöde, die begegnen mir so komisch. Wie irre muss dann dieser Gott erst sein? Ja, ihr kennt ja diesen Kurzschluss. Aber das findest du in dem Psalm an keiner Stelle. Im Gegenteil. Gerade in diesen zwischenmenschlichen, schlimmen Erfahrungen, gerade mit diesen vielen Scherben, die er da mit sich rumschleppt, wendet er sich noch enger an Gott. Wenn es einen Bestandteil gibt, eine Festigkeit, dann ist es Gott. Wenn die heute beginnende Adventszeit für dich mit Scherben und Zerbruch zu tun hat, vielleicht nimmst du ja einige Scherben mit in diese Zeit. Wenn dann noch Scherben hinzukommen, von Freunden, von Nachbarn, von Kollegen, von Familienangehörigen, von wem auch immer. Ja, das tut weh. Aber schließ bitte nicht von diesen Erfahrungen auf den Schöpfer. Advent zeigt genau das Gegenteil. Er kommt zu dir, kümmert sich um deine Scherben, sieht deine Seele, räumt auf da, wo es dringend nötig ist. Vierter Punkt, wir kommen wieder zu etwas ganz Süßem, was gut schmeckt. Viertens, Investitionen jeder Art werden belohnt. Wir finden in diesem ganzen langen Psalm, der ist ziemlich lang, einige Verse, in denen meist mit kleinen, kurzen Aussagen deutlich wird, was David selbst tut, um sich zu helfen. Er ist nicht all dem ausgeliefert, sondern er tut auch selbst etwas. Vers 2, er sucht Schutz bei Gott. Vers 4, er bittet Gott ganz konkret um Führung und Leitung. Vers 7, er verachtet andere Götzen und geht denen aus dem Weg, die sie verehren. Vers 15, 18, 21 sind noch ganz viele. Er betet sehr intensiv. Und Vers 21, ein schöner Vers, dort steht im Grundtext, er stellt sich in Gottes Schatten. Luther übersetzt, er sucht Gottes Gegenwart. Ja, das mit dem Schatten finde ich so schön. Ein Schatten ist ja meistens dicht bei dem, der ihn wirft. Und wenn man sich da hineinstellt, ist man automatisch dicht an dem Schattengeber dran. Und das führt alles dazu, dass er am Ende sagen kann, im letzten Vers, seid stark und euer Herz fasse neuen Mut, ihr alle, die ihr im Schatten Gottes steht. Da ist die Gemeinde eng beisammen im Schatten Gottes. Schönes Bild, ne? Die Investitionen haben sich gelohnt. Fasst neuen Mut. Im Glauben zu wachsen, eine geistlich reife Persönlichkeit zu werden, geschieht nicht automatisch. Ich kann und darf einiges dazu beitragen. Ich las in einem ganz spannenden Buch, dass gerade deshalb heutzutage wieder immer mehr Christen auf die guten alten geistlichen Disziplinen zurückgreifen. Kennt ihr die noch? Die haben wir mit der Reformation fast alle beerdigt. Geistliche Disziplinen sind genau dazu da, in Gottes Schatten zu treten, ihn besser kennenzulernen, im Glauben zu wachsen, damit ich solchen Momenten besser widerstehen kann. Stille ist eine geistliche Disziplin. Nicht unbedingt stille Zeit in Form, jetzt muss ich Bibelverse lernen. Einfach mal Stille, um Gott zu begegnen, um Gott zu hören. Stille, um das einfach mal auszuschalten, was sonst so laut ist. Fasten ist eine geistliche Disziplin, nicht um abzunehmen, sondern um mich mehr auf den zu konzentrieren, der meinen Magen, mich selbst gemacht hat. Beichte ist eine geistliche Disziplin, um das abzugeben, was ich mit mir rumschleppe, um die Sünden loszuwerden, die ich verpraxt habe, um die Seele zu entlasten. Es gibt einige geistliche Disziplinen. Vielleicht ist die Adventszeit für uns dieses Jahr genau die Zeit, diese 4 Wochen, um die Dinge neu zu entdecken. Um im Schatten Gottes zu stehen und das zu genießen. Wir kommen zu einem fünften, einem letzten bitteren Stückchen. Der eigene Körper leidet mit. Vers 11. Meine Augen sind trübe geworden vor lauter Sorge, ebenso meine Seele und mein Leib. Mein Leben ist dahingeschwunden in Kummer. Meine Kraft ist zerbrochen durch meine Schuld und mein Gebein ist schwach. Boah. Als ich das gelesen habe, habe ich mich erinnert an eine alttestamentliche Vorlesung im Studium. Ist ja auch schon ein paar Tage her, aber ein bisschen was ist hängen geblieben. Und ich weiß noch, als unser Alttestamentler uns damals erklärt hat, liebe Brüder, da waren wir alle noch Brüder, ne? Liebe Brüder, für den Alttestamentler ist die Trennung zwischen Körper, Geist und Seele falsch. Oh, wir alle aufgemerkt, denn wir sind ja alle so erzogen worden, Körper, Geist und Seele. Er sagt, bei dem Alttestamentler kannst du so gar nicht trennen. Im Alten Testament hat der Mensch nicht eine Seele, sondern er ist Seele. Und dann hat er uns noch weiter erläutert und uns anhand von guten Bibelstellen natürlich gezeigt, was das heißt, dass man das nicht so streng voneinander trennen kann. Und das können wir ja auch nicht. Wenn ich körperliche Schmerzen habe, leidet die Seele ja auch mit und umgekehrt. Und das wird im Alten Testament viel, viel deutlicher, dass Körper, Geist und Seele einander beeinflussen und voneinander abhängig sind. Deshalb greift der Satan bei Hiob ja auch dessen Körper an, schickt ihm Krankheiten, schickt ihm Gebrechen, weil er ganz genau weiß, dass das seine Seele, seinen Geist, seinen Glauben massiv beeinflussen wird. Und genau das war ja dann auch, 40 Kapitel lang. Und genau davon schreibt David in unserem Psalm ganz viel. Er leidet unter körperlichen Beeinträchtigungen. Er leidet unter seelischer Not. Und vor allem, weil sie solch eine Macht über ihn haben. Da ist nicht nur das Augenleiden, dass er nicht mehr gut sieht, sondern damit verbunden auch immer die Frage, Herr, warum lässt du das denn zu? Da ist nicht nur die Depression, sondern damit verbunden ganz häufig die Frage, glaub ich noch richtig? Habe ich was falsch gemacht? Will Gott mich strafen? Leiden und Schmerzen, in welcher Form auch immer, haben eine riesige, meistens sehr negative Macht. Und deshalb sagt Paulus, und das wird jetzt wieder zu was Leckerem, 1. Korinther 3 und Kapitel 6, kommt zweimal vor. Euer Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Euer Körper, dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Damit will er ausdrücken, wie nah, wie persönlich, wie intim Gott uns werden kann. Er ist durch seinen Geist ein Teil von mir selbst. Und genau das ist die Grundlage für alle Heilungen. Wenn ihr euch das mal durchzieht im Neuen Testament, das ist immer der Punkt. Heilung, weil Gott in Christus so nah ist. Und ich bin davon tiefst überzeugt, hab's auch schon erlebt, dass das heute noch möglich ist. Wir sind nicht dem Satan ausgeliefert mit unserem Körper. Wenn die Adventszeit für dich mit körperlichem, mit seelischem Leiden verbunden ist, dann lass nicht zu, dass daraus eine Anklage wird. Dann schließ nicht auf den Schöpfer, sondern im Gegenteil, mach dir bewusst, dass du ein Tempel des Heiligen Geistes bist, dass Gott dir ganz nahe ist. In jeder Phase deines Körpers. Und dass Heilung zu jeder Zeit möglich ist. Ich komme zu einem letzten, sechsten und wieder zu einem Stück Lakritz. Etwas ganz Schönem, etwas ganz Leckerem. Nämlich die Frucht des verborgenen geistlichen Lebens. Da habe ich euch ein Bild mitgebracht. von einem Segelboot. Und dieses Bild, dieses Beispiel habe ich von Nicky Gamble. Einige von euch kennen den, der hat gute Bücher geschrieben und das habe ich in einem seiner Bücher gefunden. Nicky Gamble ist Segler, deshalb habe ich das von ihm. Ich habe vom Segeln überhaupt keine Ahnung. Und er schreibt, Segelboote müssen an dem Teil, der unter Wasser liegt, und das seht, ihr seht da die Wasseroberfläche, müssen an dem Teil, der unter der Oberfläche liegt, mehr Gewicht haben als bei allen Teilen, die über Wasser liegen. Das Unterwasser muss schwerer sein als das, was über Wasser ist. So, weshalb, warum? Ganz einfach, solange das so ist, ich zitiere, richten sie sich auch bei stärksten Stürmen immer wieder von alleine auf. Sie können zwar umkippen, aber sobald der Sturm weg ist, richtet sich das Ding wieder auf. Weil Physik, da war mal was, wenn das Gewicht unter Wasser schwerer ist als das, was oben ist, dann sorgt das eben genau dafür, dass sich das Boot wieder aufrichtet. Und als Beispiel schreibt er dann von einem ganz erfahrenen Segler, der eine Weltumrundung machen wollte, angefangen hat und bei dessen Boot dann mitten auf dem Atlantik eben dieses Unterwassergewicht abgebrochen ist und dann ist er auch sofort umgefallen. David zeigt uns im Psalm 31, dass es auch in der Nachfolge diese beiden Bereiche gibt. Da gibt es den Bereich als Christ, der über Wasser liegt, den alle sehen, sichtbar, den auch ich sehe. Und dann gibt es aber auch den unsichtbaren Bereich. Das, was keiner kennt, das, was meine Beziehung zu Gott, dem Vater, ausmacht. Und auch hier, sagt David, gilt genau dieser Grundsatz. Solange mein unsichtbares geistliches Leben, meine Beziehung zu Gott, dem Schöpfer, mein Gebetsleben, mein Hören auf seine Stimme, solange diese Dinge stärker sind, gewichtiger haben, mehr Gewicht haben als das Sichtbare, kann mir eigentlich nichts geschehen. Solange das unsichtbare Christsein gewichtiger ist als das Sichtbare, solange ich mehr investiere in diese unsichtbare Welt, kann mir nichts passieren. Deshalb zog sich Jesus immer wieder zurück in die Zeiten der Stille, weil auch er wusste, ich lebe von dem unsichtbaren Teil. Das macht mein Leben kräftig. Und deshalb legt David im Psalm 31 so viel Wert auf das unsichtbare geistliche Leben. Er redet immer wieder von dieser Begegnung, von den Schatten, in denen er sich stellt, von dem Beten, von dem Flehen, von der Stille. Das ist der Punkt, der uns als Christen stark macht und unser Glaubensschiff eben nicht umkippen lässt. Lasst uns die Adventszeit nutzen. Heute ist der erste Advent, um viel mehr Wert in unser unsichtbares geistliches Leben zu legen. Und ich habe eben einige Dinge skizziert. Und wir werden es merken daran, dass unser Advent, unser Boot nicht umkippt, wenn der nächste Wind kommt. Amen. Jetzt habe ich euch einiges von meinen Süßigkeiten hier gezeigt und vorgelebt. Und damit ihr das nicht nur hört, denn es heißt ja, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, habe ich euch was mitgebracht. Ja, am Ende darf sich jeder ein kleines Tütchen mitnehmen. Bitte schön, wenn ihr das erst denkt, bitte ab Zahlen 31. Ich bete noch mit uns. Vater, danke für diesen wunderbaren 31. Psalm. Danke für diese Erfahrung, die David da macht und die er uns so ganz hautnah weitergibt. Das, was uns gut schmeckt, das, was wohl tut, aber auch das, was bitter schmeckt. So ist Nachfolge, das ist Leben als Christ. Und das möchte ich dich bitten, dass du uns in diese Adventszeit hinein begleitest mit diesem Psalm. Und dass wir neu die süßen, aber auch die bitteren Dinge schmecken lernen und in allem wirklich dir begegnen. Dass unser Glaubensschiff standhält, stehen bleibt. Segne uns in dieser Zeit. Amen.